Ihr hört Schnurre und Maus, den Podcast mit
Isa und Madeline.
Guten Hallo? Morgen, Schnur! Na?
Wie geht es dir?
Ja, mir geht's heute ehrlich gesagt prächtig, weil der Himmel ist blau, es ist ein wunderschönes Wetter. Und auch wenn ich nicht rausgehen werde, so macht es mich doch glücklich, rauszuschauen. Und ja, da kommen so richtige Frühlingsgefühle bei mir auf.
Ja, das stimmt. Heute ist wirklich ein sehr schöner Tag. Da hast du recht.
Habt ihr was mit dem Karneval am Hut? Ich meine, wir sitzen ja hier mitten im Rheinland und ich sag mal so, Nikolai und ich haben bisher nicht teilgenommen.
Nee, bei uns im Osten heißt das ja Fasching.
Das gibt es? Aha.
Ja, da heißt es Fasching und da findet es auch drinnen statt. Nicht solche Karnevalsumzüge. Fasching ist meistens in einem Tanzsaal, in einer Disco, keine Ahnung.
Und verkleidet man sich da?
Ja, da verkleidet man sich auch.
Also das Verkleiden finde ich ja toll, aber was ich daran nicht mag, ist eben, dass sich viele Leute also dann in diesen Tagen, ja, ich sag mal, alles erlauben und vieles auch rausnehmen und alle sind jetzt plötzlich beste Kumpels und übermorgen kennt man sich nicht mehr, weißt du? Es ist so eine große Entschuldigung für einmal im Jahr benehme ich mich mal so richtig daneben und das kann ich einfach nicht leiden.
Stimmt, aber wir waren ja auch schon beim Karneval, du erinnerst dich als Wolf und Rotkäppchen. Das war ja sehr unterhaltsam, da haben wir auch sehr nette Leute kennengelernt. Ich weiß gar nicht
und
mehr,
wie auch wir... nicht so nette Leute, Schnurre.
Stimmt, aber wie hieß denn mit dem Sombrero? Ich hab seinen Namen.
Klaus.
War das Klaus?
Ja, das war Klaus.
Den wir immer wieder getroffen haben.
Das ist ja ein Bekannter von einem Freund von uns. Und am Ende des Abends, nachdem schon große Aufregung geherrscht hat, das können wir ja gleich kurz erzählen, stand dann da ein Mann in einem Sombrero und hat uns angeguckt so nach dem Motto, na, wer bin ich? Und dann sind wir darauf gekommen, dass wir uns schon mal getroffen haben und dann haben wir uns alle in die Arme genommen und sind wie drei Rumpelstilzchen im Kreis gehüpft.
Das war auch sehr unterhaltsam, weil wir treffen ihn immer nur zu Karneval, ne? Ich habe ihn noch nie außerhalb von Karneval getroffen.
Das stimmt. Ich glaube, der wohnt auch nicht direkt bei uns in der Stadt, sondern in einem anderen Ort hier im Umkreis. Ja, das war eine positive Erfahrung. Allerdings kann ich ja jetzt seit diesem Karneval nicht mehr in meinem Rotkäppchenkostüm vor die Tür gehen, weil der damalige Karnevalsprinz sich anscheinend zu lange mit mir unterhalten hat, über übrigens diesen Freund des anderen Freundes. Und die Karnevalsprinzessin hat das falsch interpretiert und ist angerauscht wie eine Gerölllawine.
Ich habe dich dann versucht, aus der Situation rauszuziehen. Ich erinnere mich.
Du hast dich köstlich amüsiert. Jetzt komm.
Das stimmt.
Du fandst das ultra lustig.
Ja, das war schon sehr amüsant. Also sie war ja wirklich wie so eine, ja, wie so ein kleiner bellender Hund, der...
Das manisches Teufelchen.
Ja, der seinen Besitzer beschützt.
Also ich habe wirklich nichts gemacht. Wir standen da im Hellen, also in der Vorhalle der Halle. Es gab nichts abzuwehren, aber okay. Ich kann auf jeden Fall das Kostüm jetzt nicht mehr guten Gewissens anziehen, weil ich Angst habe, dass ich für mein Nichtvergehen...
Eine Sache hast du getan.
Was denn?
Du sahst einfach verdammt gut aus.
Ah,
und das hat wieder das Konkurrenzdenken geweckt. Das haben wir ja schon mehrmals erlebt in unserem Leben.
Ja, das stimmt. Aber Schnur, das bringt mich jetzt auch auf die Themen, die ich heute auf meiner Liste habe. Heute habe ich ganz brisante Gedanken.
Okay.
Und das passt auch gut zum Thema Karneval. Und zwar habe ich zwei wichtige Themen, die ich heute mit dir besprechen will. Treue unter Männern und Frauen. Und warum Menschen so selbstzerstörerisch sind. Mit welchem Thema wollen wir anfangen?
Ich finde das selbstzerstörerische Thema spannend. Zum Einstieg.
Okay, also, ich habe mir jetzt in den zwei Wochen, wo ich ja wirklich, also clean bin wie eine frisch erblühte Rosenknospe, habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, dass man ja als Erwachsener die Wahl hat, sehr viele bewusstseinserweiternde Dinge zu sich zu nehmen. Ob wir da jetzt von einem Glas Wein reden, ob wir da von was Grünem zu rauchen reden oder Zigaretten und bis hin zu natürlich noch viel brisanteren Substanzen. Und ich frage mich, wieso, wenn wir doch wissen, dass uns das eigentlich körperlich schadet, Wieso machen wir diese Dinge dann trotzdem?
Oh, da gibt es viele Gründe. Flucht aus der Realität ist, glaube ich, der häufigste Grund. Das erste Gefühl, wenn man es konsumiert hat, ich sehe Zucker und Schokolade nämlich tatsächlich auch nicht als bewusstseinserweiternde Droge, aber als süchtig machend, weil ich bin ja schokoladensüchtig. Und bei mir ist es ja so, das Gefühl, wenn ich die Schokolade esse, ich erstmal glücklich bin, ne? Der Geschmack, wie sich das so auswirkt in meinem Mund und einfach alles, was das so mit meinem Kopf macht. Das ist ja gut. Das schlechte Gewissen danach, und ich glaube, das haben viele, wenn die solche Sachen konsumieren, ist natürlich scheiße, aber das hält einen nicht ab, es wieder zu machen, weil halt das schöne Gefühl, wenn man es gemacht hat, das Scheißgefühl danach immer wieder übertrumpft.
Okay, ja, ich habe auch heute Morgen dazu was gegoogelt, und zwar, worum ging es da? Ich glaube darum, dass ich immer noch so unruhig schlafe. Und dann bin ich mit dem Co-Piloten in das Rabbit Hole so Beruhigungsmittel gefallen. Weil ich habe ja schon mal, als ich noch Flugangst hatte, auf einem Flug eine kleine Wundertablette genommen. Auf dem Rückflug auch. Und dann hatte ich noch eine dritte übrig. Und die habe ich dann in einer Situation genommen, wo ich mich gestresst gefühlt habe im Alltag. Und nach der dritten Tablette habe ich gedacht, oh Gott, du musst unbedingt gucken, wie du an mehr kommst. Und das war für mich unglaublich erschreckend. Und dann habe ich sofort mir in dem Moment gesagt, auf gar keinen Fall holen wir uns davon mehr Tabletten. Hier und jetzt hören wir sofort damit auf.
Das ist echt heftig.
Hast du sowas schon mal genommen, Schnurre?
Ich habe ja schon verschiedene Substanzen konsumiert von Tabletten, die ich natürlich verschrieben bekommen habe, ne? Bis hin, ja, ich gestehe es jetzt hier, Marihuana habe ich auch schon konsumiert.
Mhm.
In meiner Jugend, ich konnte halt von jetzt auf gleich mit allem aufhören, außer mit den Tabletten, weil man die langsam absetzen musste.
Was waren denn das für Tabletten, Schnur, wenn du es sagen magst?
Also meistens Antidepressiva, ne?
Ah, okay.
Und einmal, da hatte ich eine ganz lange Phase, wo ich so Durchschlafschwierigkeiten habe. Das habe ich ja immer noch, da sage ich immer, wenn ich zu dir sage, ne, ich habe einen Etappenschlaf.
Mhm.
Da hatte ich auch Schlaftabletten genommen und da hatte ich auch das Gefühl nach kürzester Zeit, dass mich das ja so abhängig macht, ne, so dass ich so da irgendwann mal gedacht habe, ich kann ohne die ja gar nicht einschlafen.
Okay, Schnurre, das interessiert mich jetzt beides. Wie fühlt es sich an, wenn man Antidepressiva nimmt? Fühlt man sich dann fröhlich oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, du bist jetzt nicht automatisch fröhlicher. Das kappt halt so diese Spitzen, dieses ganz tiefe Abfallen passiert halt nicht mehr. Das wird so wie so abgeschnitten. Du hast trotzdem noch so leichte Verstimmungen, ne? Aber es ist nicht mehr so schlimm, wie ich hatte ja Zeiten, da konnte ich gar nicht aus dem Bett kommen, ne?
Und hat man dadurch mehr Lebensmut oder hält einen das einfach nur so ruhig wie halt so eine kleine Tavor?
Dass einen ruhiger hält, also mich hält es nicht ruhiger, aber es macht mich irgendwie aktiver oder es ermöglicht mir, aktiver am Leben teilzunehmen. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ich kann funktionieren, würde jetzt wahrscheinlich ein Psychologe sagen.
Okay, und die Schlaftabletten, wie ist das? Was ist das für ein Einschlafen? So wie als man ein Kind war und sich keine Sorgen gemacht hat?
Diese Tabletten, die ich genommen habe, waren ja nicht fürs Einschlafen, weil einschlafen kann ich gut. Ich lege mich ins Bett und gehe einfach aus und schlafe ein. Die haben halt das Durchschlafen. Also ich bin nicht mehr so oft nachts wach geworden. Das haben
die gefördert. Und die fördern dann auch den Tiefschlaf oder einfach nur, dass man nicht aufwacht?
Dass man nicht aufwacht, habe ich so das Gefühl gemacht. Ob ich jetzt tiefer geschlafen habe, kann ich nicht sagen. Tiefer geschlafen habe ich, als ich, oh Gott, wie hießen die Kapseln, die wir nochmal genommen haben, diese homöopathischen, natürlichen? Da hatte ich.
Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Artischocke und Mariendistel.
Ja, genau. Als ich das genommen habe, da hatte ich das Gefühl, ich hatte einen festeren, tiefen Schlaf. Das habe ich ja nie verordnet bekommen, außer von dir.
Ja, ich habe ja auch schon mal Johanniskraut genommen, um die Stimmung zu stabilisieren. Das, finde ich, hat auch gut funktioniert. Aber mir tut es tatsächlich, wenn ich zu mir selber ehrlich bin, am besten, also wirklich kein Alkohol zu trinken. Und das ist auch so ein Dilemma, weil es ist ein sehr schönes und leckeres Feierabendritual. Und ich finde halt gerade, wenn man so im Alltag ist und du warst arbeiten, dann hast du danach noch das Kind versorgt, den Haushalt versorgt. Und dann abends sich so ein schönes Gläschen Wein einschenken. Das ist ja dann meine Schokolade. Aber ich merke mit jeder Woche, die ich das nicht mache, dass meine Psyche eigentlich stabiler ist, dass meine Haut schöner aussieht, dass der Bauch flacher wird, dass meine Energie, meine ganze, ja, also Aura mir einfach eigentlich damit viel besser gefällt. Und da kam ich so drauf, dass Alkohol zu trinken so ein bisschen ist, wie so eine Symbiose mit einem Venomwesen einzugehen, das dir immer wieder sagt, so und am nächsten Tag gibt's wieder den Wein, am nächsten Tag gibt's wieder den Wein. Du durchwühlst halt nicht den Müll, aber den Weinkühlschrank. Und ja, ich glaube, es ist ganz schnell so, dass man dann dazu kein gesundes Verhältnis mehr hat.
Was ich auch weiß, dass das Gehirn tatsächlich mehr als 4 Wochen Abstinenz braucht, um sich von Alkoholkonsum zu erholen.
Ich glaube sogar, je nachdem, wie lange man das betrieben hat, dass es noch länger ist. Also ich habe letzten Sommer mal, ich glaube so 6-7 Wochen Alkohol-Detox gemacht und trotzdem irgendwann wieder damit angefangen. Und das klingt jetzt auch ganz schlimm. Ist ja nicht so, dass ich jetzt mir auf der Arbeit eine Flasche Wodka in die Schublade lege, um Gottes Willen. Aber es ist halt ein geliebtes Feierabendritual, das mir das Signal sendet, jetzt kannst du dich entspannen, jetzt kannst du dich belohnen, jetzt kannst du mal abschalten. Und auch die Fernsehsendungen, die man dann dazu guckt, wenn du die dann ohne das Wein trinken guckst, das dockt ja auch irgendwie so im Gehirn an, sodass 2 Sachen zusammengehören, weißt du? Wie meine Terrasse und das Rauchen. Ich habe noch nie so wenig auf meiner Terrasse gesessen wie letzten Sommer, weil ich halt im April aufgehört habe zu rauchen.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich so eher so ein Ritual bei dir.
Ja, ich meine, ich bin halt auch alleine, ne? Also ich wohne hier ja nur mit Nikolai. Und ich glaube auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel in Gesellschaft ist, also wenn ich jetzt einen Mitbewohnerin hätte oder ein Partner, der mit mir hier wohnt, dann ist es ja auch anders. Aber dadurch, dass du halt ganz alleine vom Tag runterkommen musst, ist es schon, also finde ich, gehört schon eine gewisse Disziplin dazu, dass das ein gesundes Runterkommen ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Man sagt ja auch, dieses Suchtgehen, ne, das wird ja sogar weiter vererbt. Also wenn deine Eltern ein Problem mit Rauschmitteln oder irgendwelchen Süchten hatten, hast du halt auch die Option, abhängig von irgendwas zu werden.
Ja, wobei ich mal gelesen habe, dass doch Merkmale immer eine Generation überspringen, oder? Ich google das jetzt.
Gut, das kann sein.
Überspringen Merkmale in der Genetik eine Generation? Fragezeichen. Ja, das ist ein klassisches Phänomen in der Genetik. Es wirkt oft so, als würde ein Merkmal wie blaue Augen oder eine Erbkrankheit eine Generation überspringen, um dann bei den Enkeln plötzlich wieder aufzutauchen. Dann gibt es noch den Unterschied zwischen dominanten und rezessiven Genen. Genau, Bio ist schon was her, aber das habe ich mir gemerkt. Genau, so rezessive Merkmale wie rote Haare oder eine Stoffwechselkrankheit. Generation 1 Großeltern. Ein Großelternteil hat das Merkmal. Generation 2 Eltern. Die Kinder erhalten ein rezessives Gen vom betroffenen Großelternteil, aber meist ein dominantes Gen vom anderen Elternteil. Das Merkmal ist also in ihren Genen gespeichert, aber man sieht es ihnen nicht an. Generation 3 Enkel. Wenn 2 Menschen aus Generation 2, die beide das stumme Gen tragen, Kinder bekommen, dann besteht eine 25%ige Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind von beiden Eltern das rezessive Gen erbt und das Merkmal plötzlich wieder zutage tritt.
Okay, ich bin schon bei Generation 1 ausgestiegen. Gedanke.
Entschuldigung.
Nein. Ach Gottchen, nee.
Also kurz gesagt, es gibt dominante und nicht so dominante Genetik und die dominante Genetik, die schlägt anscheinend sofort durch, aber die anderen, die schwächeren, die überspringen eine Generation und können dann bei den Enkeln wieder auftauchen.
Ich konnte mit allem von heute auf morgen aufhören. Das ist krass, nur mit Schokolade nicht. Ich konnte von heute auf morgen mit diesen exzessiven Partys aufhören. Ich konnte von heute auf morgen mit dem Zigarettenrauchen aufhören, mit dem Marihuana-Rauchen. Es hängt nur an der Schokolade.
Ich glaube auch, dass man, also dass es kein Klischee ist, dass man eine Droge mit einer Ersatzdroge ersetzt. Ich habe ja dann zum Beispiel meine Phasen, so wie jetzt die letzten 2 Wochen, wo ich halt auch ans Bett gefesselt war, da habe ich wieder online geshoppt wie eine kleine Weltmeisterin. Ja, das ist dann meine Ersatzdroge, mir schöne Kleidung zu kaufen, weil ich dann halt auch weiß, dass mein Bäuchlein jetzt flacher sein wird und mir Klamotten besser passen. Dann plane ich schon meine Frühlingsgarderobe und dann bin ich auf Pinterest und gucke nach Outfits und dann ist mein Konto wieder leer. Aber ich habe mich von allen ungesunden Substanzen ferngehalten.
Ja, aber das ist ja auch eine Sache, die zerstörerisch für dich sein kann, ne? Dein finanzielles Polster, was immer kleiner wird, weil ich weiß ja, dass du auch sparen kannst. Da sind wir ja wieder bei den selbstzerstörerischen Sachen. Irgendwie hat ja alles, was Spaß macht, auch einen selbstzerstörerischen Aspekt.
Ja, das ist so, oder?
Wobei, wir wollen also das jetzt nicht mehr herrlichen.
Sogar Tee trinken hat einen negativen Effekt, weil ich habe nämlich gegoogelt. Also ich wollte wissen, warum ich im Moment nachts so oft auch raus muss. Und da hat Google gesagt, wenn man warme Getränke trinkt, auch vor dem Schlafengehen, dass das die Nierenfunktion anregt und dass man deshalb dann öfter zur Toilette muss. Nervig. Ganz ehrlich, komm mir vollzeitig eine Prostata.
Oh Gott. Ja, aber wir wollen das ja auch nicht verherrlichen. Das sind natürlich alles Rauschmittel und Sachen, also bis auf den Tee, die schädlich sind. Und ich wünsche mir nicht, dass meine Jungs irgendwann damit anfangen, falls ihr diesen Podcast irgendwann mal hört. Nein zu Alkohol und Drogen.
Das stimmt, wobei man muss auch sagen, Schnur, ich sag mal, im Sinne der Bewusstseinserweiterung. Ne? Da gab es doch zum Beispiel so in den 60ern, glaube ich, diese LSD-Welle, wo Leute in einer geschützten Umgebung, ich weiß nicht, in welcher Form man das zu sich nimmt, ich habe keine Ahnung, aber da soll man ja irgendwie so, ich sag mal, so Kaleidoskope an der Decke sehen und sowas. Ne? Also ich muss sagen, das hätte ich, glaube ich, in einer sicheren Umgebung mit einem geliebten Menschen schon mal ausprobiert. Vielleicht mache ich das, wenn ich in Rente bin, mal.
Ja, also ich weiß halt nicht. Ich habe mal Pilze ausprobiert, die eine ähnliche Wirkung haben.
Oh, echt? Und wie fühlt sich das an? Schnur, das ist ja heute hier ultra spannend, diese Folge.
Also ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie so wie in Watte eingepackt gefühlt die ganze Zeit. Und so bin ich ja durch die Situation geschlittert. Ich habe einfach nur beobachtet. Ich weiß noch, dass die Bäume sich irgendwie anders bewegt hatten, weil wir haben das draußen konsumiert. Ja, aber jetzt so, dass ich irgendwelche Farben gesehen habe, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe, glaube ich, mehr meine Nase, ich habe mehr gerochen. Also so in der Natur halt draußen, ne? Ich habe mir eingebildet, Fuchspipi gerochen.
Fuchspipi? Ach süß, wie riecht denn Fuchspipi?
Habe ich mir eingebildet, also ja, keine Ahnung.
Also, weißt du, ich sag mal, die Indianer, ne, die haben ja, oder die Native Americans, die haben ja auch viel mit so, ne, Dingen, die man raucht und mit Schwitzhütten, die haben ja, also der Mensch hat ja über die Jahrtausende hinweg, glaube ich, immer irgendwie so Mittel gehabt, das Bewusstsein zu erweitern und das finde ich schon spannend.
Ich sag mal so, ja, sicherlich kann man das alles mal ausprobieren in Maßen, wie es halt immer so ist, ne? Mal ausprobieren ist vielleicht okay, damit man ja das mal so gefühlt hat. Aber sobald es dann halt in eine Abhängigkeit kommt, und das leider ist das ja bei vielen Drogen recht schnell, ist es dann halt gefährlich.
Ich lese dir jetzt mal vor.
Was soll dir passieren, wenn du 80 bist?
Ja, 80 weiß ich nicht, ob man da einen LSD-Trip überlebt.
Du hast gesagt, du willst das in der Rente mal ausprobieren.
Ich hoffe, ich muss nicht arbeiten, bis ich 80 bin, Schnur. Also ich sag mal so mit 65, weißt du, da ist man ja noch fit und im Saft, aber man muss am nächsten Tag nicht zur Arbeit. Ja, pass auf, also hier steht, unter LSD-Einfluss kommunizieren Hirnregionen miteinander, die normalerweise getrennt arbeiten. Das finde ich schon sehr spannend. Insbesondere das Sehzentrum vernetzt sich stark mit anderen Bereichen, was zu optischen Halluzinationen führt. Ich-Auflösung, die Verbindung zu Regionen, die das selbst definieren, nimmt ab, was das Gefühl erzeugen kann, mit der Umwelt zu verschmelzen. Ein Trip hält in der Regel 8 bis 12 Stunden. Wow, okay, das ist krass. Verstärkte Farben und Töne. Gegenstände können sich bewegen, Pseudo-Halluzination. Verändertes Zeitgefühl und intensive Emotionen. Also, ne, wir denken an Nancy Reagan, Just Say No. Ist klar, man soll das auf keinen Fall verherrlichen. Ich sag ja nur, ich finde es immer wieder interessant, den Menschen zu erforschen. Und es interessiert mich einfach sehr, warum wir die Dinge tun, die wir tun.
Vor allen Dingen, wo wir ja wissen, dass das schädliche Wirkungen hat. Also ich meine, jeder weiß, dass Alkohol auch das Demenzrisiko erhöht, ne? Und die Gehirnschäden, die damit einhergehen. Oder genauso bei Drogen, ne? Dass Kokain halt wirklich deine Nasenschleimhäute, dein ganzes Gehirn kaputt macht. Aber trotzdem machen die Leute das wieder, obwohl sie das
wissen. Ich meine, bei Alkohol ist ja nun auch irgendwie so der Punkt, es ist ja auch ein Genussmittel. Ne? Ich sag mal, Kokainpulver würde ich jetzt nicht als Genussmittel bezeichnen. Aber ein leckeres Glas Wein oder ein gut gemixter Cocktail, sowas schmeckt ja auch. Und weißt du, es ist ja auch so ein Kulturgut, sage ich jetzt mal. Es ist ja nicht etwas, was eigentlich zum Beispiel Zigaretten, wenn man ja ehrlich ist, schmecken ist jetzt das falsche Wort dafür, ne? Trotzdem genießt man ja als Raucher so die schöne Feierabendzigarette, die Morgenkaffeezigarette, die nach dem Essen Zigarette. Es ist ja ein Genuss.
Ja, es öffnet ja auch dieses Belohnungszentrum. Dennoch glaube ich, dass uns das eingebläut wird, dass es ein Genussmittel ist, weil es ist ein Nerven- und Zellengift. Alkohol wie Nikotin. Das mit Genuss gleichzusetzen, ist halt, glaube ich, tatsächlich durch Werbung, durch das, was wir in unserem Leben erlebt haben, uns anerzogen worden. Weil stell dir mal vor, dir wird als Kind immer beigebracht, Alkohol ist Gift, 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 Gift. Du würdest es niemals.
Also mir wurde als Kind immer eingebläut, dass McDonald's Dreck ist und deshalb fand ich es umso spannender, dann mit 16 endlich frei zu sein, um das selbst auszuprobieren. Und meine ganzen 20er habe ich diese Freiheit genossen, zu McDonald's gehen zu können, wann ich will.
Ja gut, natürlich der Reiz, dass man etwas nicht soll und nicht darf, ja, ist natürlich immer da.
Ja, Schnurre, und das ist eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Treue zwischen Männern und Frauen. Auch das, eine verbotene Frucht. Und es interessiert mich hier, denkst du, dass Männer wie Frauen gleichermaßen betrügen? Denkst du, dass die Gründe dieselben sind? Und was denkst du, welche Altersgruppen am schlimmsten betroffen sind?
Also ich glaube definitiv, dass die Gründe unterschiedlich sein können. Also ich habe ja ein Paar in meinem Freundeskreis, wo ich weiß, dass derjenige seine Ehefrau betrügt. Und da glaube ich tatsächlich, dass er sie betrügt, weil sie ihm nicht mehr das gibt, also weil sie ihm nicht das gibt, was
er
braucht.
Ist ja oft bei Leuten ein Grund. Und dann die Gründe, sich nicht zu trennen, sind ja auch oft dieselben. Ne? Man hat gemeinsame Kinder, gemeinsamen Besitz, es ist bequemer und so weiter, wie der Mensch halt ist.
Ganz genau, ja. Also da würde ich definitiv sagen, er ist auch ein Meister der Lügen, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass, also wenn die Frau das weiß, ne, dann weiß sie es nicht im vollen Umfang, täuscht er sie echt gut.
Naja, es gibt aber auch Leute, die wollen auch die Wahrheit nicht wissen, ne? Es gibt auch Leute, die zugunsten der Bequemlichkeit Augen und Ohren zuklappen wie eine Robbe, damit sie eben ihr gewohntes Leben weiterleben können. Und ich sag mal, ich glaube, das funktioniert für viel mehr Menschen gut, als wir das denken.
Ich habe mir da schon mal drüber Gedanken gemacht. Ich habe ja tatsächlich in der Vergangenheit, also als ich jünger war, auch betrogen. Ne? Und ich habe immer betrogen, weil ich auf der Suche nach Anerkennung war. Auf der Suche nach Anerkennung von Männern, ja. Heute, 30 Jahre später, würde ich das niemals machen. Niemals machen, weil ich natürlich in der Zeit auch einmal betrogen worden bin und sich das richtig kacke anfühlt. Du kriegst da so einen Schlag in die Fresse, auf gut Deutsch, ne? Du hast das vorher nicht geahnt und dann auf einmal steht da jemand vor dir und sagt, ja, nee, du hast mir nicht mehr das gegeben, was ich wollte. Anstatt mir das zu sagen, hat derjenige dann mich halt auch betrogen. Das war die faire Quittung dafür, dass ich das halt davor auch mal getan habe. Aber jetzt würde ich sagen...
Warst du denn schon mal auf jeder Seite eines solchen Dreiecksschnurre?
Ja, ja. Ich war die betrogen hat. Und ich war auch schon diejenige, die betrogen
wurde. Und warst
du
auch schon mal die Person, mit der betrogen wurde?
Nee.
Okay.
Doch, stimmt nicht. Einmal war ich... Also da waren wir beide in einer Partnerschaft.
Okay.
haben wir sozusagen beide unser Partner miteinander betrogen.
Und was war da der Grund? Die Aufregung oder?
Nee, bei mir war es immer nur, ich war auf der Suche nach Anerkennung. Also der frühe, hängt halt wieder mit dem frühen Verlust meines Vaters zusammen, so, ne?
Mhm.
Nervenkitzel würde ich das nie sagen. Ich habe mich danach auch immer sehr geschämt. Ich hatte ein hohes Schamgefühl. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, so jetzt im Nachhinein. Ich war jedes Mal danach auch duschen, komischerweise, wenn ich betrogen habe. So als würde ich das, als würde ich Schmutz von mir runterwaschen wollen. Würde das, wie gesagt, nie mehr machen. Auf keiner Seite. Ich würde auch nie tatsächlich etwas mit einem verheirateten Mann anfangen. Egal wie stark die Gefühle sind, ich würde mir das, glaube ich, verbieten. Einfach, weil ich halt auch dieses Gefühl als aus Loyalität den Frauen gegenüber habe. Männer sollten das offen kommunizieren, ihren Frauen sagen, egal was da dranhängt. Egal, ob da Kinder dranhängen oder Geld. Man sollte mit offenen Karten spielen und vielleicht ergibt sich ja ein anderes Konstrukt, ne? Vielleicht kann man ja tatsächlich verheiratet bleiben. Keine Ahnung, wenn da jetzt wirklich...
Ja, aber Schnurre, da muss ich einhaken, weil das Thema hatten wir letztens auch. Für Männer ist, glaube ich, der berufliche Erfolg und der finanzielle Stand und ihr Ruf, das Image, ihr Lebenswerk. Ich glaube, das ist für Männer, ich will nicht sagen das Wichtigste, aber auf jeden Fall mit am wichtigsten. Und du und ich wissen beide, dass die Männer, die wir kennen, die das erreicht haben und die beruflich wissen, wer sie sind und die damit auch zufrieden sind und sich das leisten können, wovon sie ihr Leben lang geträumt haben, dass die viel stabileren Zeitgenossen sind als die Männer, und da kennen wir ja beide einige Beispiele, die eben nie wirklich aus dem Quark gekommen sind, die viele Chancen vertan haben, auch selbst verschuldet, und die mit sich selber und ihrem Leben so unzufrieden sind, dass das Auswirkungen auf das gesamte Umfeld hat. Und da muss ich sagen, kann ich insofern Leute schon verstehen, dass die, auch wenn das jetzt moralisch verwerflich ist, an ihren, ich sag mal, Körbchenbeziehungen, ja, das Körbchen, wo man immer abends dann zurückkehrt, dass die daran festhalten, einfach um ihr Lebenswerk zu schützen, weil ich glaube wirklich, ein Mann, der mit seinem beruflichen Stand unglücklich ist, ist eine Zumutung für sein Umfeld. Ja, ja, ja.
Aber genauso auch betrügende Männer. Also ganz ehrlich, das gibt doch keinen Freibrief, nur weil ich in mir, was weiß ich, was aufgebaut habe, ne? Irgendein Imperium oder keine Ahnung, ich habe 10 Kinder gezeugt, das gibt mir doch nicht das Recht dazu, meine Frau zu verletzen.
Na, ich sag mal, es ist ja eine Zweiwegestraße. Ich glaube, dass es auch Frauen gibt, die so handeln und wahrscheinlich auch aus ähnlichen Gründen handeln. Ich glaube halt, dass die Ehe auch oft einfach ein Arrangement, ein Vertrag ist. Natürlich muss man irgendwann die moralische Route einschlagen, das sage ich ja gar nicht. Aber dieses rigorose, also sofort irgendwie mit dem Hammer auf alles drauf zu hauen, ich kann schon verstehen, dass viele Leute dafür Zeit brauchen, um sich halt neu anzuordnen und nicht irgendwie in der zweiten Lebenshälfte nochmal bei Null anzufangen.
Keine Ahnung, mir fehlt da ein bisschen so das Verständnis für, aber ich bin halt auch nicht in dieser Situation drin. Das muss man da auch so sagen. Ich bin ja jemand, der von außen betrachtet. Ich weiß es nicht. Ich würde trotzdem immer auf die Ehrlichkeit setzen, weil wenn ich jetzt mit jemandem verheiratet bin und ich betrüge denjenigen. Irgendwann muss doch das schäbig fühlen, und so war es ja bei mir. Ich habe mich immer irgendwie schmutzig und elend gefühlt. Überwiegen.
Ja, bin ich deiner Meinung. Ja, auf jeden Fall. Das sollte die Endkonsequenz sein, natürlich.
Gerade so, es gibt ja auch Leute, ey, die betrügen ihre Frauen oder ihre Männer über Jahrzehnte hinweg.
Oder auch bei jeder Gelegenheit mit verschiedenen Leuten. Finde ich auch nicht.
Und können denen noch in die Augen
gucken. Ja, das kann ich auch nicht verstehen.
In die Augen gucken, wo ich mich in Grund und Boden schämen würde. Und jedes
Mal.
Das stimmt,
das könnte ich auch nicht, Schnurre. Also für mich wird das auch absolut nicht in Frage kommen.
Dieser Betrug, du hast den ja dann auch immer wieder auf dem Tisch, ne? Oder glaubst du, dass die Leute dann so abgebrüht sind, dass die das nicht mehr wahrnehmen?
Nee, ich glaube, dass die das für sich rechtfertigen und dass die für sich sagen, ich habe jetzt tagsüber meine Pflicht erfüllt und ich habe dies organisiert und das bezahlt und ich sorge hier für Sicherheit und dafür Zufriedenheit. und dafür nehme ich mir jetzt das und das raus. Ich glaube, dass oft das Denken so ist. Also ich sage aber jetzt mal zum Thema Männer und beruflicher Erfolg. Ne? Ich habe ja mit jemandem vor einem Monat gesprochen, eine Person, von der ich eigentlich mein Leben lang immer eine sehr gute Meinung hatte. Und die Person ist in Rente und man sollte meinen, dass man dann sich halt Zeit nimmt, ne, für die wichtigen Menschen und ja, gemeinsame Erlebnisse. Aber das ist zum Beispiel ein Mann, der beruflich, ja, also auch Chancen vertan hat, Geld verprasst hat, ja, Möglichkeiten gehabt hätte, die Möglichkeiten aber leider entweder nicht genutzt hat oder, ja, den Karren gegen die Wand gefahren hat. Und diese Person ist so unzufrieden mit sich, dass die, ja, auf ihre, ich sag mal, alten Tage jetzt wirklich richtig kratzbürstig wird und freiwillig, ja, als freier Mitarbeiter wieder im Betrieb eingestiegen ist, weil da fühlt sich XY, ja, geschätzt und gebraucht. Bei den lieben Menschen, das haben wir auf der Warmhalteplatte, aber bei den Kunden, in dem Betrieb, mit den Kollegen, da fühlt man sich, ja, auf den Sockel gestellt. Und das ist dieser Person wichtiger als alles andere. Und das hat mich sehr erschreckt und es hat mich halt einfach sehr zum Nachdenken darüber gebracht, was für Männer im Leben wichtig ist, weißt du?
Ja. Ja, dass die sich halt häufig auch über den Beruf definieren, ne?
Total. Und der hat mir auch gesagt, er hätte nachts wach gelegen und sich gefragt, ob das jetzt schon alles gewesen sein soll. Und da habe ich gesagt, ja, aber du hast doch, ne, Enkel und Kinder und warum beschäftigst du dich nicht damit? Und da hieß es, ja, das könnte man immer noch machen, aber jetzt sei er da wieder, also am Arbeitsplatz, wo er gewertschätzt und gebraucht wird.
Irgendwie finde ich das traurig, dass man seinen Wert nicht an seinen Taten oder nach dem, was man so erlebt hat, misst, sondern tatsächlich nur nach seinem Beruf. Das wäre auch so ein Ding, das würde mir nicht passieren.
Ja, so diese Person braucht auf jeden Fall, und ich bin mir sicher, da ist er nicht alleine, viel Anerkennung von anderen Leuten. Das Image ist halt wichtig und bewundert zu werden und unentbehrlich zu sein. Und ich habe mich auch gefragt, wenn die Person jetzt, ich sag mal, beruflich größeren Erfolg gehabt hätte und jetzt das Auto fahren würde, von dem er immer gesprochen hat und ich sag mal, die Dinge sich leisten könnte, von denen er immer gesprochen hat, ob dann die Zufriedenheit höher wäre. Aber ich glaube, es geht auch wirklich viel darum, dass das Umfeld und insbesondere fremde Leute, die eben nicht deine Familie sind, also sagt, oh, also das ist ein toller, oh, der ist ja so wunderbar und so lieb und so kompetent. Das ist wichtiger, als Zeit mit der Familie zu verbringen. Das finde ich wirklich richtig traurig.
Definitiv, aber da sind wir wieder bei dem Thema, was gibt einem wirklich Wert im Leben, ne? Woran misst man sich?
Ich denke, dass das schon natürlich viel damit zu tun hat, wie man aufgewachsen ist. Ich glaube, dass man es entweder genauso machen will wie die Eltern oder bewusst anders. Ich glaube, damit hat es viel zu tun. Und ich glaube auch, dass es viel damit zu tun hat, wird man ins Leben rein begleitet oder muss man sich auch eine ganze Weile alleine durchschlagen? Denn ich habe darüber jetzt noch nachgedacht, dass in einer Situation in meinem Leben, wo viel Diplomatie gefragt ist, bin ich mit zwei anderen Leuten und die zwei anderen Leute, die mussten in ihrem Leben nie was alleine schaffen. Die haben aber dadurch auch ein viel geringeres, meiner Meinung nach, so wie ich das eben miterlebe, diplomatisches Geschick. Ich dagegen muss seit 22 Jahren wirklich fast alleine klarkommen, ob das die Anmeldung an der Uni und das Einleben da ist, die 10 oder 12 verschiedenen Studentenjobs, die ich in der Zeit gemacht habe, die festen Jobs, in die ich mich einarbeiten musste und alles alleine, alles. Und ich musste mich ganz alleine auf die verschiedenen Chefs und Kollegen und Kunden und Gäste einstellen. Und ich glaube, dass einem das sehr, sehr viel Diplomatie beibringt. Und ich denke, dass Leute, die zum Beispiel, Nikolai wird von mir ja ins Leben begleitet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn in 4 Jahren hier immer alleine sitzen lasse. Er wird ja von mir immer Hilfe haben und wissen, da ist ein Platz, wo ich hin kann. Ich denke, er wird dadurch aber zum Beispiel dann auch ein geringeres diplomatisches Geschick sich aneignen, weil er es einfach auch nicht muss.
Also zumindest bei dir gegenüber, aber es gibt ja zum Glück auch andere Instanzen, in denen man das üben und lernen kann, dieses diplomatische Geschick. Aber mach mal einen kleinen Schwenk. Woran misst du denn so deinen eigenen Wert?
Das ist eine sehr philosophische Frage. Ja, da bin ich jetzt wieder bei der Bundeswehr tatsächlich, weil ich finde nach dem Dienstgrad des Lebens, den ich erreicht habe, also hätte ich es verdient, dass es leichter ist. Also würde für mich im Umkehrschluss bedeuten, mein Wert steigt damit, dass ich potenziell für das, was ich erreicht habe, weniger Hürden vom Leben in den Weg gestellt bekomme. Ich weiß nicht, ob das jetzt schwer zu verstehen ist.
Welche Bereiche deines Lebens, beziehst du das jetzt auf dein komplettes Leben oder beziehst du das jetzt auf dein berufliches Leben, auf dein familiäres Leben, auf deine Freundschaften oder ist das jetzt einfach so auf alles, was du so bisher gemeistert hast?
Okay, also Thema Freundschaften muss ich sagen, ich stelle mir oft die Frage, ob ich meinen Freundinnen die Freundin bin, die sie verdienen. Und manchmal denke ich mir, weil ich halt mit mir selber oft so beschäftigt bin, dann denke ich mir, oh je, bin ich ihr jetzt gerade gerecht geworden? Dann fallen mir aber doch viele Sachen ein, wo ich für mich jetzt sagen würde, ich finde schon, dass ich da bin, wenn es drauf ankommt und aufmuntere und Gedankenanstöße und Problemlösungen gebe. Deshalb würde ich sagen, bei Freundschaften würde ich also mich eigentlich schon als eine solide 8 einsortieren. Beruflich habe ich mir immer, egal in welchem Job, sehr viel Mühe gegeben. Genauso wie als Mutter. Und als Mensch bin ich der Meinung, bin ich auch gerade im letzten Jahr sehr gewachsen an den schlimmsten Zeiten und Situationen. Und ich bin der Meinung, dass ich mein wirklich Bestes in jeder Hinsicht gebe.
Also als Freundin kann ich sagen, ja, du bist die beste Freundin, die man haben kann.
Oh, danke schnur. Du auch.
Und auch als Mutter finde ich dich ganz toll. Jetzt im Beruf habe ich natürlich keinen richtigen Einblick, aber da kann ich sagen, das stimmt. Ja, doch, das stimmt auf jeden Fall. Und wenn man so deine Taten betrachtet.
Aber Schnur, würdest du mir zustimmen, dass man vor allem dann wächst, wenn der Druck am größten ist?
Ja, wenn Herausforderungen schwer sind zum Beispiel oder man nicht viel Zeit hat, Entscheidungen zu treffen, dann auf jeden Fall.
Also ich muss sagen, wenn ich jetzt, es gibt ja die Theorie, dass wir unser Lebensticket buchen, ne, und dass man sich vorher ausgesucht hat, wenn wir jetzt wieder beim Thema Seele und Wiedergeburt sind, dass man sich vorher ausgesucht hat, was für eine Reise man hier unternehmen will. Und ich kann dir sagen, fürs nächste Leben suche ich mir aus, die Tochter einer diskreten, sehr wohlhabenden Familie zu sein, die sich nie in ihrem Leben um irgendwas kümmern muss, außer um sich selbst. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Ticket für dieses Leben, das ich gebucht habe, ist mit viel Arbeit verbunden bis hier. Und es darf jetzt sehr gerne, wir sind wieder bei der Passagierprinzessin, einfach nur leicht und schön sein. Und ich hätte nichts dagegen, davon mal wirklich eine wohlverdiente Pause zu bekommen. Eine lange, wohlverdiente, tolle Pause.
Ja, das stimmt. Also ich würde das Leben tatsächlich, das ich jetzt lebe, mir nochmal aussuchen, wenn ich ein paar Sachen ausklammern könnte, wie Schicksalsschläge und Krankheiten. Dann würde ich aber das Leben nochmal leben wollen. Einfach auch, weil ich die Menschen halt habe in meinem Leben, die ich brauche.
Ja, aber die Menschen, da gibt es ja diese Ast-Theorie, ne, dass du, also ein Ast mit den, und die Blätter sind die Menschen und je nachdem halt in anderer Konstellation kommst du mit denen ja sowieso zurück. Und wenn du dir dann ein Szenario für euch aussuchen kannst, dann würdest du dasselbe Szenario nehmen, was du jetzt hast?
Ja, halt wie gesagt mit kleinen Abwandlungen, aber ich muss jetzt nicht irgendwie eine wohlhabende Familie oder so reinwachsen, weil ich bin ja tatsächlich auch nur so geworden, wie ich jetzt bin, durch das, was ich erlebt habe. Und ich finde mich eigentlich so, wie ich bin. Klar, ich habe auch so meine Mucken und Macken, aber ich finde mich so eigentlich ganz okay. Könnte, wie gesagt, auf meine Krankheiten könnte ich verzichten und auf das, was mir passiert ist. Aber der Rest so ist eigentlich schön.
Aber Schnurre, auf Geldsorgen verzichten ist doch auch was Schönes, oder nicht?
Ich weiß nicht, ich habe ja nicht so hohe Ansprüche, ne? Also Geld hat für mich noch nie eine große Rolle gespielt. Klar hätte ich auch gern mal so ein kleines Chanel-Handtäschchen, einfach weil ich es schön finde und weil es was Altes ist und weil es mich an Audrey Hepburn erinnert, irgendwie.
Ich meine jetzt eher so, du hättest jetzt eine eigene Wohnung. Du musst nie jemanden irgendwie um Geld fragen. Du musst nie aufs Konto gucken, bevor du in den Supermarkt gehst. Die Führerscheine deiner Jungs sind kein Problem. Dass die ein kleines Auto bekommen. Weißt du, solche Sachen meine ich jetzt. Ich meine jetzt nicht so einen Schrank voller Designer-Handtaschen und Schuhe, sondern so die, ich sag mal in Anführungszeichen, einfachen Dinge, wo ich mich aber frage, wo soll das Geld herkommen? Wie ein-, zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren. Ich hätte nichts dagegen, so wohlhabend zu sein, dass ich sagen kann, wir fahren in Skiurlaub, denn Nicola und ich lieben beide Ski und Schnee und das Essen. Aber Skiurlaub ist wahnsinnig teuer, Strandurlaub ist wahnsinnig teuer, vor allem mit einem Schulkind. Und solche Sachen hätte ich ganz ehrlich nichts dagegen, wenn ich über solche Kosten einfach nicht nachdenken müsste. Aber als normaler Mensch, vor allem in meiner Situation, muss man darüber 15 Mal nachdenken. Und dann geht's nicht.
Das stimmt. Also ja, so ein bisschen finanzielle Erleichterung wäre schon schön. Ich guck mal, ich war jetzt seit 15 Jahren nicht mehr im Urlaub. Also jetzt außer, dass ich zu meiner Familie fahre, war ich 15 Jahre lang nicht im Urlaub, weil ich es mir finanziell nicht leisten kann. Das wäre schon schön, so da sich weniger Gedanken drüber zu machen. Aber es ist jetzt kein Muss. Dann kämpfe ich mir die Sachen halt so ein bisschen.
Ja, das haben wir ja letzte Woche schon besprochen, Schnur, dass du jetzt halt so anfängst, dich ans Steuer zu setzen. Und ich habe das halt schon über 20 Jahre jetzt gemacht. Und ich habe jetzt einen sehr schönen Spruch gelesen. Das Universum belohnt dich nicht für die Dinge, die du tust, sondern für den Vibe, auf dem du bist. Und das fand ich einen sehr schlauen und schönen Gedanken.
Ja, das stimmt.
Weil du siehst doch an mir ein sehr gutes Beispiel für sich ständig in jedem Bereich zu bemühen und abzuarbeiten. Und wohin hat mich das gebracht? Weißt du, dazu die ewige People-Pleaserin zu sein, die bei Beförderungen übersehen wird und die, ja, die von der einfach irgendwann nur noch erwartet wird, dass ich mit bester Laune jede Aufgabe übernehme, egal in welchem Bereich meines Lebens, ob es mein Kind ist, das das erwartet, ob es, also egal. Und da muss ich dir sagen, ich möchte mich jetzt mal nicht mehr bemühen. Ich möchte jetzt, ich sage jetzt gar nicht Früchte ernten, aber ich möchte jetzt mal wirklich einfach nur auf einer guten Vibration surfen und mal gucken, ob das nicht mehr zum Erfolg führt, einfach fröhlich wie so ein kleiner Corgi in die Welt zu gucken und gute Dinge passieren, nur weil ich auf einer guten Welle surfe. Und nicht, weil ich mich so doll bemühe, mich durch die Fluten zu kämpfen.
Ja. Sich selbst wieder einen Wert geben und nicht den von anderen geben lassen. Das stimmt.
Ja, aber ich will auch nicht mehr kämpfen. Weißt du, ich habe das ganze letzte Jahr keinen Kampf gescheut. Ob mit großen Firmen, großen Menschen, großen Problemen. Ich habe keine Schlacht ausgelassen und jetzt habe ich das Schwert niedergelegt. Ich möchte jetzt wirklich, wirklich einfach nur die Passagierprinzessin sein.
Meine kleine Prinzessin Fantagiro. Irgendwie erinnerst du mich gerade an die.
Ah, ich weiß nicht, wer das ist. Was macht die denn so aus?
Die ist Kriegerin.
Ach so!
Kennst du das Märchen nicht, Prinzessin Fantagiro?
Ist das ein Grimms Märchen?
Nee.
Ach so, dann kenne ich das nicht. Ja. Flore, ich bin die Prinzessin auf der Erbse, das weißt du doch.
Ja.
Ich bin nicht genügsam, also ich möchte feinste ägyptische Baumwollbettwäsche. Ich möchte all die feinen Dinge. Wirklich. Also und ich surfe jetzt auf dieser Glitzerwelle und das Universum darf mir gerne alles zuschmeißen, was schön und gut ist. bin ganz offen dafür.
Gönn dir das auch.
Danke, Schnurre.
Auf jeden Fall.
Das passt ja auch zum heutigen Wetter, weißt du, dass man einfach, ja, dass man da auf den Wattewölkchen da oben rumhüpft und einfach fröhlich ist.
Ja.
Ich möchte dir jetzt noch, um einen Schlenker zurückzumachen zu der Betrügenstatistik, möchte ich dir noch was sehr Spannendes vorlesen. Interessanterweise zeigen neuere Daten, dass die Untreueraten in der Altersgruppe 50 bis 60 deutlich gestiegen ist. Dies wird oft mit der Midlife-Crisis oder dem Empty-Nest-Syndrom in Verbindung gebracht. Zwischen 50 und 70 ist bei Männern der Höhepunkt der Untreue.
Das macht mich jetzt hast
du noch da,
ja, das macht mich gerade sprachlos.
Ist das nicht krass?
Und bei Frauen?
Bei Frauen ist zwischen 40 und 49 statistischer Höhepunkt der Untreue.
Krass.
Das liegt daran, dass diese Menschen in langjährigen Beziehungen oder jungen Ehen stecken. Der Stress durch Familiengründung, Hausbau und Karriere führt oft zu einem Mangel an emotionaler Nähe, was die Anfälligkeit für Untreue erhöht. Eine spannende psychologische Beobachtung ist das sogenannte Danger Age. Menschen neigen eher dazu, ihr Leben in Frage zu stellen oder etwas Neues zu wagen, also jetzt die zwischen 50 und 70-Jährigen. Auch Untreue, wenn ihr Alter auf eine 9 endet, also 29, 39, 49, 59. In diesen Jahren, kurz vor einem neuen Jahrzehnt, reflektieren viele Menschen besonders intensiv über ihre Zufriedenheit.
Krass eigentlich, ne? Also, dass die so alt sind, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee, ich auch nicht. Also so Midlife-Crisis hätte ich jetzt so angesiedelt zwischen Mitte 40 und Mitte 50. Aber zwischen 50 und 70? Ja, aber gut, da ist auch bestimmt so eine Art, wie heißt es, Torschlusspanik? Torschusspanik? Torschluss? Wie heißt das?
Torschusspanik.
Ja, weißt du, da denkt man sich wahrscheinlich, wenn nicht jetzt, wann dann? Oder?
Am besten niemals.
Natürlich, Schnurre, ne? Es würde für mich auch nicht in Frage kommen. Also hier steht psychologische Auslöser über alle Altersschichten hinweg. Wut und Rache als Reaktion auf einen Konflikt. Sexuelle Unzufriedenheit, der Wunsch nach Abwechslung oder bestimmten Praktiken, die in der Partnerschaft nicht ausgelebt werden. Genetische Veranlagung. Eine finnische Studie deutet darauf hin, dass die Neigung zur Untreue zu einem gewissen Teil bei Männern bis zu 60% erblich sein könnte.
Krass.
Ist das nicht heftig? Das hätte ich nicht gedacht.
Nee, ich auch nicht.
Das ist heftig.
Also gibt es ein Fremdgehen?
Anscheinend.
Okay, das verblüfft.
Ich glaube halt, dass... Das finde ich echt heftig. Was ich jetzt einleuchtend finde, ist halt, dass viele Leute so den emotionalen Kontakt verlieren. Ich glaube, jeder Mensch, der mit einem Partner ein Kind bekommen hat, weiß auch, ne, das Baby rückt ja da sehr in den Vordergrund. Viele Männer kommen damit nicht zurecht und viele Frauen, ich war ja auch sehr fokussiert auf Nikolai. Du verlierst da einfach schon schnell, wenn du nicht aufpasst. Die Connection zu deinem Partner.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Weißt du, wenn das Baby weint und du sagst, gib ihn mir. Ich weiß nicht, wie oft wir die Situation hatten. Wenn Nikola dann geweint hat bei Sergei auf dem Arm, dann bist du natürlich als Mutter sofort so, gib ihn mir. Dann fühlt der Mann sich aber in seiner Männlichkeit verletzt und der Mann ist doch der Vater und der muss das doch auch eigentlich können. So kleine Konflikte, die bauschen sich dann ganz doll auf. Das geht viel schneller, als man denkt.
Ja. Und zack hat man
Meinst
sich,
du denn?
Zack hat man sich auseinandergelebt.
Meinst du denn, Schnurre, dass wenn man im älteren Alter, also ich sag jetzt mal so über 30, wenn man da Eltern wird, dass man das nochmal anders wuppt, als wenn man in den 20ern zusammen Eltern wird?
Nee, also ich würde sagen, es kommt auf das die Anzahl der Kinder an. Also beim ersten Kind ist es, glaube ich, mit 30 genauso wie mit 20. Da ist die Nervosität noch genauso da.
Aber vielleicht geht man mit 20 unbefangener ran. Weißt du, da ist man ja eigentlich selber noch ein Kind.
Ja, ich glaube, man hat andere Ängste mit 20 als mit 30.
Und das Ding ist ja auch, viele Leute, die machen dann so dieses Pinterest-Leben, wir bauen jetzt das Haus, holen uns einen Golden Retriever-Welpen und das Baby, und die unterschätzen, glaube ich, ganz doll, was das bedeutet. Denn wir hatten ja auch unsere Hündin Flocke, ja, die wir nach einer kleinen Tragödie, die wir zusammen erlebt haben, oder eigentlich war es ja eine große Tragödie, die wir uns dann gekauft hatten, und da war Nikola ja dann eine große Überraschung in unserem Leben. Dann war aber dieser Hund, der wirklich auch viel Aufmerksamkeit eigentlich braucht, schon da. Und das war für mich auch als junge Mama eine ganz schöne Herausforderung, beidem gerecht zu werden. Und da bin ich bestimmt auch der Hündin oft nicht gerecht geworden.
Ja, das kann sein, das stimmt. Aber pass auf. Glaubst du, dass wenn wir alle polygam leben würden, wir weniger Probleme hätten als in diesen monogamen Beziehungen?
Nee. Ich glaube, dass das sehr persönlichkeitsabhängig ist und dass man da ein bestimmtes Alter erstmal haben muss, bestimmte Reife, und dass es halt auch wirklich, also sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun hat. Für mich wäre es nichts. Für dich?
Also ich glaube schon, ja, doch. Ich glaube, dass das für mich entspannter wäre als so eine monogame Beziehung.
Warum?
Einfach, weil man sich halt zusammen so das Leben teilt, ne? Es müssen nicht nur auf, muss nicht nur auf zwei Schultern getragen werden, sondern es wird dann halt auf mehreren Schultern getragen. Ich sehe jetzt Polygam jetzt hier nicht hier als, sagen wir, Rudel an, sondern tatsächlich als ein gesellschaftliches Konstrukt, in dem man zusammenlebt, ne? Also wie eine Familie.
Du würdest also mit der anderen Partnerin in einem Haus leben?
Ja, wenn der Mann auch mit dem anderen Partner in einem Haus leben würde, natürlich.
Also ich muss sagen, wenn ich sowas machen würde, dann würde ich darauf bestehen, dass das so ist wie in den arabischen Kulturen. Da darf ja der Mann nur dann eine Zweitfrau und Drittfrau nehmen, wenn die Erstfrau und gegebenenfalls Zweitfrau denselben Standard weiterleben, den er bieten muss. Und die wohnen, glaube ich, nicht in einem Haushalt.
Also ich würde das schon eher so wie so eine Kommune sehen, ne? In der man nicht nur das Bett teilt, sondern tatsächlich auch alle Ängste, Sorgen, Nöte und auch die schönen Sachen, die einem im Leben passieren. Ich glaube, das würde
man... Hättest du kein Problem damit, wenn dein Partner mit einer anderen Frau schläft?
Nö, gar nicht.
Wow, Schnurre, du bist
gar nicht, weil die körperliche Liebe ja immer in meiner Welt auch eine andere ist als die vom Herzen.
Aber wenn man dann den Pinguin gefunden hat, mit dem beides so schön ist wie noch nie, dann, und ich meine, ja, das ist natürlich ein Lottogewinn, dann gibt man doch den Pinguin nicht an irgendwen anders ab.
Ja, du gibst ihn ja nicht ab, du kannst ja dabei sein.
Nix, um Gottes Willen, dann wären zwei Leute weniger in dieser Beziehung, weil ich nämlich zwei davon umgebracht hätte.
Echt?
Schnurre, das wäre für mich ein No-Go, nein.
Aber guck mal. Jetzt gehen wir jetzt mal von dem Konstrukt aus in Viererpärchen, ne? Zwei Männer, zwei Frauen. So, und du hast mal irgendwie, keine Ahnung, du bist krank, kannst gewisse Aufgaben nicht erfüllen. Da wäre dann eine zweite Frau da und noch zwei Männer, die das abfangen.
Nee. Das ist ja also, super. Ich würde mich jetzt, wenn ich nicht verliebt und frei wäre, würde ich mich eher auf einen Dreier mit zwei Männern einlassen, als auf einen Dreier mit einem Mann und einer anderen Frau. Und mein Pinguin, den fasst niemand anders an. Ansonsten raste ich aus. Ich will, wenn ich krank bin, dann kocht mein Pinguin für mich Tee. Dann macht er nicht sein Würstchen bei jemand anderem warm.
Ja, aber was wäre denn, wenn da noch jemand wäre, der dir den Tee kochen könnte?
Aber Pinguin ist Pinguin. Man braucht ja nur den einen und es gibt ja auch nur den einen. Nee, ich habe gar kein Interesse an einem zweiten Mann. Geschweige denn noch an einer Frau, ne, da bin ich ganz prüde, Schnurre. Du weißt, für mich sind auch Pornos ein No-Go. Für mich ist Sockenverkaufen ein No-Go. Und schon gar nicht würde ich wollen, dass mich oder mein Partner irgendwer anders unsittlich berührt. Auf keinen Fall, da würde ich wirklich Mordlust entwickeln, das sage ich dir.
Also bist du wirklich davon überzeugt, dass wir Menschen dazu gemacht sind, monogam zu leben?
Nein, ich glaube nicht, dass das so ist, aber es gibt diesen einen Lottogewinn und diesen einen Menschen Und wenn man das Glück hat, dem zu begegnen, dann fände ich das wirklich dem lieben Gott gegenüber ins Gesicht spucken, wenn man das wegwirft. Weißt du? Das fände ich schon wirklich traurig.
Und würdest du auch so denken, wenn der Pinguin nicht so denkt? Also wenn der Pinguin noch eine Zweitfrau hätte? Weil du liebst ihn ja.
Nee, ich glaube schon. Also ich sag mal, Beziehungen fangen ja selten koscher an, ne? Es ist ja selten so, dass beide am Anfang frei sind und dann sagen, let's go. Und da spielt, finde ich, auch sehr viel noch die Psychologie mit rein bei Männern und Frauen, dass Frauen sich sicher fühlen wollen und Männer die Jagd und die Aufregung und eine Aufgabe brauchen. Und ich glaube, dass es eigentlich nicht schlecht ist, dass die Beziehung über Hindernisse wächst, weil der Mann so auch immer wieder bei sich abfragen muss, will ich mich für diese Frau anstrengen? Und wenn ich sie will, dann muss ich mich anstrengen. Ich glaube, das ist psychologisch ganz, ganz wichtig und eine ganz andere Basis, als wenn beide frei sind und beide sich im ersten halben Jahr um den Verstand treffen, niemand anders. Und dann hat man sich aber auch so schnell aneinander satt gegessen, dass der Alltag ganz, ganz schnell kommt. Und dass es dann schwierig ist, wenn dann die rosarote Brille fällt, sich neu zu sortieren aus dieser Verliebtheit, weißt du? Ich glaube, dass das gemeinsam Hürden überwinden, um zusammen zu sein, also ein ganz wichtiger Schlüssel eigentlich ist, also für eine erfolgreiche Beziehung.
Okay, pass auf, zum Abschluss, die Was-wäre-wenn-Frage.
Ja.
Die passt auch gut gerade. Was wäre, wenn du eine Stadt gründen könntest? Welche Regeln, gesellschaftlichen Regeln gäbe es dort? Also du wärst Bürgermeisterin von Maushausen.
Oh, mein Traum wird wahr und ich bin die Diktatorin meiner eigenen Stadt. Yeah, das würde mir äußerst gut gefallen. Also an der Schule gäbe es Schuluniformen. Das ist ganz, ganz toll und super. So. Es gäbe keine Schmierereien oder Müll in der Stadt, so singapurianische Maßnahmen. Es wäre alles sauber, mit Blumen bepflanzt. Wer sich daneben benimmt, eine Verwarnung, ansonsten Ausschluss aus meiner Stadt. Es gibt keine Quertreiber, es gibt keine Kriminalität. Es ist bei mir in der Stadt wie in Stepford. Alle sind gut angezogen. Alle tragen was zum Allgemeinwohl bei. Es ist einfach eine utopische Welt, in der wir leben. Mit einer sehr strengen Bürgermeisterin.
Alle hätten ihre eigene Toilette und so viel Geld, wie sie brauchen.
Sowieso, sowieso. Das braucht man auf die Einladung zum Geburtstag gar nicht draufzuschreiben. Und ich habe wirklich überlegt, das dieses Jahr auf meine Geburtstagseinladung draufzuschreiben, dass bitte darauf zu achten ist, dass man seine Verdauung vorher abgeschlossen hat.
Oh mein Gott.
Noch jetzt bist du dran. Was wären denn die Regeln in deiner Stadt, in Schnurreheim?
Ja, die obersten Regeln natürlich Toleranz, ne? Also das wäre total bunt. Die Stadt, alle Farben, die der Regenbogen hat, müssten in der Stadt vertreten sein. Die Menschen wären bunt, jeder darf tragen, was er will. Es gibt einmal in der Woche einen Tanztag, wo alle tanzen müssen.
Okay.
Und müssen. Gut, ja, die müssen. Jeder muss tanzen an diesem Tag. Sich tanzend durch die Stadt bewegen, oh, das wäre auch mal schön. Ja, jeder wäre frei in seinem Denken, in seinem Tun, in seinem Handeln.
Schlug, aber damit würdest du ja auch Kriminalität fördern und dass Leute bei dir auf Toilette gehen, wenn sich jeder ausleben darf.
Ja, natürlich nicht, indem er anderen oder sich selbst schädigt, ne? Also in künstlerischer Version.
Ah, okay. Ich stelle mir deine Stadt ein bisschen vor wie Whoville.
Was ist denn Whoville?
Ja, da Horton hört ein Hu. Dieser Elefant, der irgendwie diese kleine Welt entdeckt und da sind die Bürger von Whoville und alles ist bunt und fröhlich und die haben ihre kleinen, ja, also so stelle ich mir das vor. Du musst dir den Film mal angucken, ist ein Kinderfilm.
Ah, okay. Es gäbe auf jeden Fall keine Verluste, es gäbe keine Krankheiten. Man stirbt halt einfach, sagen wir, im Alter von 70 sterben halt einfach alle. Also wenn die das...
70! Alte... Wieso nicht 90 Schnur?
Ja, von mir aus auch 90, aber so alt und... Gut, es gibt ja keine Krankheiten, dann ist man ja auch nicht gebrechlich. Das stimmt.
Dann könntet ihr auch 120 werden.
Ja, dann sterben alle mit 120. Ja, genau. Gesetze, ja gut. Also das oberste Gesetz wäre halt, sei kein Arschloch. Das wäre so meine oberste Regel. Ja, ein Hippiedorf.
Nur, also ich sag mal, dann wären unsere Städte Whoville und Stepford. Ist auch sehr passend. Meine Stadt besteht aus lauter Robotermenschen und deine Stadt besteht aus fröhlichen, ja, bunten Figuren.
Das stimmt. Ach, das wäre schön, da würde ich gerne wohnen.
Ja, ich muss sagen, ich würde auch gerne in meiner Stadt wohnen. Ah, Schnurre, das war heute eine richtige Weltreise, ich sag's dir.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Schickst du denn gleich deinen Nachwuchs bei mir vorbei? Es gibt ja hier ganz viel Berliner Donuts. Ist ja Karnevalssonntag.
Mhm. Mach ich.
Super.
Die sollen mal ein bisschen raus ins Licht gehen.
Ja, da wird Nikolai sich auch freuen. Der sitzt im Keller. Weil da sein Zockerzimmer ist, nicht weil er eine Strafe bekommen hat.
Nee, das weiß ich doch. Nee. Ja gut, was machst du sonst noch heute?
Ja, warne deine Kinder vor. Ja, genau, ich wollte sagen, warne deine Kinder vor. Ich muss mich gleich epilieren. Maniküre, Pediküre. Ich muss mich bräunen. Das mache ich aber, wenn deine Kinder weg sind, denn das musst du dann auch trocknen. Ich wollte eine lila Kur für meine Haare machen. Also ich bin jetzt gleich ganz, ganz beschäftigt. Und du?
Ich muss ein bisschen ein paar Sachen im Haushalt erledigen tatsächlich und plane halt einfach die nächste Woche, ne, so. So ein bisschen durch.
Wann geht denn bei euch die Schule wieder los?
Am Mittwoch.
Ja, bei uns auch.
Ja. Dann, ciao, miau.
Ciao, miau, Schnurrikett, miau, miau.